Ich denke, jeder von uns sollte das noch kennen von früher her. Da gab es noch Elektroherde oder Herdplatten, die waren so aus massivem Stahl. Ich weiß nicht, ob das jedem noch so geläufig oder bewusst ist. So, und was ist passiert, wenn man diese Herdplatte einschaltet? Irgendwann hat es glühen angefangen, ja. Aber im Grunde genommen war es so, du hast deine Hand draufgelegt und hast gedacht, da passiert überhaupt nichts. Und irgendwann merkst du, es wird so ein ganz klein wenig warm, also lauwarm, warm. So. Aber stimmt, nach einer gewissen Zeit wird es immer heißer und die hat auch das Glühen angefangen, aber so richtig heftig sogar. Und ich möchte es jetzt einfach, dieses Bild von dieser Herdplatte, einfach mal hernehmen und vergleichen mit dem, was die Juden damals, das Volk Israel, über Aussagen, die Gott gemacht hat, gedacht haben. Und zwar machen wir heute wieder weiter mit Maleachi. Und zwar dort im Maleachi ab Vers, also Kapitel 2, Vers 17 und dann Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Und da heißt es: Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Dann kommt die Erklärung, damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat der Herr gefallen. Oder wo ist das Gericht Gottes oder wo ist der Gott des Gerichts? Im Grunde genommen, wenn man sich so vorstellt, die Israeliten, die hatten damals gedacht, naja, ach komm, wenn ich mal eine Sünde begehe, ist ja alles nicht so dramatisch. So. Jetzt haben die dann halt verschiedene Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren, aber sie haben gedacht, na, jetzt muss doch irgendwie, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss doch Gott irgendwas machen. Und was ist passiert? Gar nichts. Null. Ist alles so weitergelaufen wie bisher. Es ist nicht irgendwie, was weiß ich, ein Blitz vom Himmel kommen, der die jetzt dann quasi vernichtet hat oder sonst irgendwas. Und das dann, ja gut, okay. Und dann kommt eben diese Aussage, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Och, wenn Gott das Böse nicht straft, ja, dann kann ich so weitermachen. Und an solchen hat er gefallen, oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Ja, wo bleibt das Gericht? Gott hat doch gesagt, wenn du Böses tust, dann kommt ein Gericht. Aber das Gericht kommt nicht. Also können wir mutig so weitermachen. Und haben dann noch mehr obendrauf gesetzt. Was würdet ihr jetzt sagen, wenn ich jetzt einfach hergehen würde und sagen, okay, ach, also ein bisschen lügen, ist ja nicht schlimm. So ein bisschen betrügen, naja, komm, wer schaut da so genau hin? Oder stehlen, Menschen übervorteilen oder andere Menschen schlecht machen vor anderen. Und ja, und wenn ich dann sagen würde, ja gut, okay, es passiert doch nichts. Mein Job kann ich genauso ausüben wie bisher. Es läuft alles wie geschmiert. Ich kriege mein Geld wie bisher. Ja, es ist ja nichts negativ. Also, wieso soll ich dann einfach mir da einen Stress machen, ja, Gottes Gebote so detailliert einzuhalten? Und ich möchte einfach sagen, ja, ihr Lieben, Gottes Gericht, es kommt. Aber es kommt zeitversetzt. Es kommt zeitverzögert. Das heißt, oft ist es so, man tut Dinge, die nicht richtig sind und denkt, ja, es passiert gar nichts, aber irgendwann kommt's. Und darum habe ich meine Predigt heute Morgen überschrieben mit einem Slogan, der heißt, Gottes Gericht ist kein Gerücht. Gottes Gericht ist kein Gerücht. Meine Gliederung ist Punkt 1, Gottes Vorbote kommt. Punkt 2, Gott selbst kommt. Und dann Gott erneuert Israel. Und dann als vierter Punkt, Gott richtet die Welt. Gottes Gericht ist kein Gerücht. Sprich, Gottes Vorbote kommt. Wer ist, was bedeutet jetzt Vorbote? Das haben wir ja zuletzt schon gehabt. Also mein Bote heißt ja Maleachi. Und genau dieses Wort wird auch hier verwendet. Und vielleicht kommt den einen oder anderen jetzt schon in den Sinn, wer könnte dieser Vorbote sein, von dem jetzt Maleachi hier spricht. Also er spricht jetzt auf jeden Fall nicht von sich selbst. Hat jemand eine Idee, wer das sein könnte?
Den Elia wurde immer gesagt und das ist ja dann Johannes der Täufer. Ne?
Ja, genau. Du hast mir schon eigentlich beide Antworten vorweggenommen. Ja.
Tut mir leid.
Aber nein, ist alles gut. Es ist, genau. Im Grunde genommen meint Maleachi hier den Johannes den Täufer. Und zwar steht er in Matthäus 11, Vers 10. Dies ist es, von dem geschrieben steht, oder dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Okay. Und da ist ja auch von dem Johannes dem Täufer die Rede. Dann wird aber, und da hatte Markus auch recht, im Maleachi-Buch, Kapitel 3, ganz am Schluss, die letzten drei Verse, wird dann noch einmal davon berichtet und heißt es, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, den ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen gegeben habe. Siehe, ich sende euch einen Propheten, Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Aha, es wird im Grunde genommen ein Vergleich gebracht. Also dieser Bote ist im Grunde genommen Elia oder wird mit Elia verglichen. Jetzt denken wir, wie kommt man jetzt da auf Johannes dem Täufer? Ja, da wird dann in Lukas 1, Vers 17 wird da noch einmal drüber geschrieben. Und zwar, Moment, Lukas 1, Vers 17. Dort heißt es, und er wird vor ihm hergehen, sprich Jesus, in dem Geist und der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Unbeugsamen zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also es wird hier auch davon berichtet, er wird im Geist des Elia kommen. Also sprich, es wird nicht der Elia als Prophet, der viele, viele Jahre vorher gelebt hat, auftreten, sondern er wird im Geist des Elia kommen. Und wenn man zum Beispiel den Johannes, den Täufer, so ansah, dann hat man schon sehr deutlich gemerkt, okay, er hat, wie die Bibel sagt, er hat sich von Heuschrecken und Honig ernährt. Ob jetzt das Elia gemacht hat, weiß ich nicht. Aber dann steht, er hatte zum Beispiel dieselbe Gottesbeziehung wie der Elia. Dann zum Beispiel, er hat sich fast genauso gekleidet wie Elia. Und vor allem, er hatte die gleiche Botschaft. Elia hatte damals ja einfach den König und die Bevölkerung aufgerufen, umzukehren, Gott wieder neu Raum in ihrem Leben zu geben und Buße zu tun von ihrem verkehrten, falschen Wegen. Und was hat Johannes der Täufer getan? Genau das Gleiche. Er hat gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und tut Buße. Und hat eben dann auch noch gesagt, ja, und das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Johannes, er hat im Grunde genommen ja den Herzensboden der Menschen, mit denen er damals zu tun hatte, hatte er eben vorbereitet. Und sodass im Grunde genommen die Menschen schon sensibilisiert waren dafür, als dann Jesus auf die Erde kam und dann eben Gottes Wort verkündigt hat, um sie einfach dazu zu motivieren, eben ja Gott den ganzen Raum in ihrem Leben zu überlassen. Vorbote kennen wir, sag jetzt mal, wenn irgendwo ein Politiker oder was auch immer wohin kommt oder wichtige Persönlichkeiten, dann rollt man in der heutigen Zeit einfach einen roten Teppich aus. Da weiß man, okay, diese Person irgendwie, die hat ist irgendwie eine wichtige Persönlichkeit. Oder wenn jetzt beispielsweise die Berlinade oder keine Ahnung, was ist, oder wie sagt man auch, der Oscar-Verleihung und so weiter, dann wird immer ein roter Teppich ausgelegt. Da weiß man, die Leute, die da drüber laufen, das sind ganz besondere Leute, denen man eine gewisse Wertschätzung und Achtung eben auch entgegenbringt. Was interessant ist, ist zum Beispiel, dass 1998 der Kaiser Wilhelm geplant hat, er will nach Jerusalem. So, und was war dann? Dann gab es einen sogenannten Herold, einen Vorboten, und der hat erst einmal geschaut, okay, welcher Weg geht da runter? Ist der einigermaßen ja angenehm zu bereiten von diesem Kaiser Wilhelm II.? Aber was dann noch interessanter war, ja, er kam dann nach Jerusalem. So, und als er dann nach Jerusalem kam, stellt er fest, ja, die Tore, die in diese Stadt reinführten, die waren alle viel zu klein. Man kann doch nicht von einem Kaiser erwarten, dass er entweder von seinem Ross runtersteigt und dann durch dieses Tor läuft. Nee, es muss möglich sein, dass dieser Kaiser auf seinem Pferd sitzend, keine Ahnung, der war wahrscheinlich auch relativ groß noch dazu, hat dann noch einen Kopfschmuck obendrauf. Du kannst von ihm nicht erwarten, dass er entweder vom Pferd untersteigt oder sich sogar noch bücken muss, um durch dieses Tor hindurchzukommen. Was hat man gemacht? Man hat ganz einfach das Tor, also quasi aufgemacht, also die Spitze quasi abgetragen und hat das Tor der Größe von dem Kaiser angepasst, sodass er ganz normal aufrecht sitzend durch dieses Tor hat reiten können. Vorbote. Der hat im Grunde genommen vorbereitet, also die Vorbereitungen getroffen, dass dieser Besuch dieses Staatsmannes einfach reibungslos und angenehm über die Bühne geht. Und ich denke, genau so war einfach der Johannes der Täufer aufgerufen, einfach den Weg Jesu entsprechend vorzubereiten. Das wird dann auch noch einmal deutlich in Kapitel 3, Vers 24. Und über das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das heißt, er hat einfach darauf gesagt, Leute, kehrt um zu unserem lebendigen Gott. Und es ist passiert, es sind sehr viele Menschen damals zum Johannes, dem Täufer, gekommen, haben sich diese Bußpredigten angehört, sind umgekehrt, haben sich taufen lassen und haben gesagt, ja, wir möchten unserem Gott neu nachfolgen. Mein erstes Fazit ist, dass genau das in der Zwischenzeit erfüllt ist. Was heißt es im Kehrschluss? Wenn diese erste Aussage, diese erste Prophezeiung, die Maleachi hier getätigt hat, wenn die erfüllt ist, dann können wir auch davon ausgehen, dann werden die anderen auch erfüllt werden. Das nächste ist, zu dem Thema, Gottes Gericht ist kein Gerücht, Gott selbst kommt. Und da spricht er hier von dem Engel des Bundes. Das heißt hier, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereitet. Und dann heißt es, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, also Gott. Was mir jetzt das ist mir auch jetzt das erste Mal aufgefallen bei dem Vorbereiten auf diese Predigt. Siehe, ich sende meine Boten, damit ihr den Weg vor mir bereitet. Hier wird im Grunde genommen auch ausgedrückt, vor mir, das heißt Gott selbst kommt. Und wenn wir heute ins Neue Testament hineinschauen, da wissen wir, ja, in Jesus kam Gott auf diese Erde. Also das heißt, es ist noch dazu ein Hinweis, dass Gott selbst, also quasi nicht nur Jesus als Sohn Gottes, als menschliche Person, sondern dass Gott selbst in Jesus auf diese Erde kam. Und dann heißt es, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, also Gott selber. Und dann heißt es weiter, denn den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Engel des Bundes, denkt mal, was heißt es? Diese Aussage, Engel des Bundes, wird auch an dieser Stelle als einzigstes in der Bibel genannt. Die Frage ist, ja, warum steht es jetzt so? Es gibt im Alten Testament immer wieder auch einen sogenannten Parallelismus. Weiß nicht, ob euch das irgendwie schon mal untergekommen ist. Das heißt, ich bringe eine Aussage und dann wiederhole ich diese Aussage mit anderen Worten noch einmal. Gerade in den Psalmen kommt es immer wieder vor. Und genau hier wiederholt sich das auch wieder. Das heißt, es kommt der Herr, also Gott selber, und dann heißt es, und der Engel des Bundes. Es ist vergleichbar mit, also im Alten Testament wird auch sehr oft der Engel des Herrn gesagt. Es kommt, der Engel des Herrn ist ihm erschienen und so weiter. Und Engel des Herrn ist im Grunde genommen eine Aussage, also im Grunde genommen, wie soll man sagen, Jesus im Alten Testament. Dort, wo im Alten Testament also steht, der Engel des Herrn kam, der Engel des Herrn sprach, kann man im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, schreiben, Jesus kam, Jesus sprach, Jesus hat das und das getan. Wie komme ich da drauf? Normalerweise, wenn ein Engel einem Menschen begegnet ist und der Mensch einfach so beeindruckt war von dem, was da geschieht, dann sind viele einfach auf die Knie gefallen und haben diesem Engel gehuldigt. Und wenn das jetzt ein ganz normaler, sage ich jetzt mal, normaler Engel gewesen ist, dann hat er ihm aufgefordert, das bitte nicht zu tun, denn ich bin jemand wie du. Es ist aber auch schon also zum Beispiel bei Simson ist das vorgefallen, als die Eltern die Nachricht gekriegt haben, dass sie ihren Sohn kriegen, die waren kinderlos, und dass er ein Nasiräer sein wird, also Gottgeweihter. Dann sind die diesem Engel vor dem Engel auf die Knie gegangen und er hat gesagt, bitte tut es nicht. Er hat es ihnen verwehrt, dass sie ihn anbeten. Aber es gibt Stellen im Alten Testament, wo eben dieser Engel des Herrn kam, Leute auf die Knie gefallen sind, ihm angebetet haben und er hat es ihnen nicht verwehrt. Und es galt nur, also man durfte nur vor Gott auf die Knie gehen und Gott anbeten. Sprich, daher schließt man draus, dass eben dieser Engel des Herrn Jesus im Alten Testament war. Man könnte da vielleicht noch einmal an einem anderen Sonntag eine gezielte Predigt darüber machen und es so genauer erläutern und das nachweisen, wieso, dass das so und so ist. Aber das jetzt einfach mal so vorweg. Das heißt, er hat hier gesagt, also der Maleachi sagt hier, er schickt einen Boten, der das vorbereitet, dass der Herr kommt in seinen Tempel, sprich Jesus, also der Sohn Gottes, kommt. Und genau das ist passiert. Das heißt, mein zweites Fazit ist, die zweite Vorhersage, die Maleachi hier trifft, ist für uns sichtbar in der Vergangenheit in Erfüllung gegangen. Genau, Gottes Gericht ist kein Gerücht. Möchte ich einfach auch immer wieder betonen. Und dann heißt es, Gott erneuert Israel. Was bedeutet das? Er sagt dann hier weiter, wer aber kann den Tag des Herrn kommen, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, sodass sie Männer werden, die den Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit bringen. Damit Opfergaben bringen, ja. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Was wird dann passieren? Einmal, es wird eine Reinigung durchgeführt. Gott, ja, wie soll man sagen? Er lässt Dinge dann zu, die einfach, wie soll man sagen, das Volk Israel mehr oder weniger läutern sollen. Die sind jetzt auch, keine Ahnung, wie lang, circa 2000 Jahre durch eine gewisse Läuterung gegangen. Und jetzt hat Gott im Grunde genommen angefangen, das ist auch nur der Anfang davon, dass er eben 1948, quasi ist ja die Neugründung des Volkes, Staates Israel vollzogen worden. Und ich denke, da ist eine Teilerfüllung schon passiert. Einmal diese Läuterung und zum Zweiten einfach zur Erfüllung dieses Textes. Ja? Das heißt, er hat erfüllt, dass dieses Land, dass Israel wieder ein Land hat, denn bevor ein Heiligtum gebaut werden kann, ja, wo sie wieder Opfergaben bringen und so weiter. Und wie es eben heißt hier, dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalem dem Herrn angenehm sein. Wie können die ein angenehmes Opfer bringen, wenn sie kein Land haben? Also folgedessen haben sie jetzt 1948 dieses Land erhalten. Sprich, erfüllt, können wir einen Haken dahinter machen. Aber das Heiligtum ist noch nicht erfüllt. Sprich, es wird noch kommen. Und meiner Überzeugung nach wird zwischendrin, bevor sie das Heiligtum dann auch bekommen, die Entrückung sein. Also beziehungsweise eben zwei Dinge werden eben dazwischen passieren, so muss ich sagen. Also sprich die Entrückung und dann eben auch diese Trübsalzeit. Und erst dann wird Israel in einer vollkommenen Art und Weise Gott Opfer darbringen. Auf eine Weise, wie sie es sicher vorher noch nie eben getan haben. Und das heißt, wir können davon ausgehen, als Fazit, dass die erste Zusage ist erfüllt. Die zweite Zusage ist erfüllt. Und die dritte Zusage, die Maleachi hier macht, ist ungefähr zu einem Drittel erfüllt. Das heißt, Wenn Gott jetzt in der Zwischenzeit schon diese Sachen erfüllt hat, dann würde er auch den Rest noch erfüllen. Und dann heißt es eben als vierten Punkt, Gott richtet die ganze Welt. Hier geht es jetzt nicht um dich und mich, sondern um die gesamte Menschheit. Und das sagt er eben dann im Vers 5 bis 6. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn der Tagelöhner drücken und die Witwe und die Waisen unterdrücken und dem Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr. Also, wer wird hier gerichtet? Zauberer? Ehebrecher? Falschschwörende? Oder Menschen, die andere Menschen unterdrücken? Das kann sowohl in der Ehe sein, das kann im Beruf sein, das kann in der Politik sein. Und wenn wir heute in unsere Zeit hineinschauen, dann merken wir das sehr, sehr deutlich. Wir sind jahrelang einfach ausgegangen, ja, wir haben eine Demokratie, aber in Wirklichkeit war es eigentlich oder ist es eigentlich eine Parteiendiktatur. Aber wir haben es nicht gecheckt. Und jetzt wird das Ganze immer deutlicher, was diese, ja, ich sage jetzt mal Verbrecher, was die alles vorhaben, was die mit uns vorhaben. Und all diese Dinge tun die, die sind teilweise sogar auch Zauberer, die in irgendwelchen spiritistischen, okkulten Praktiken verwickelt sind, Ehebrecher sowieso, dann falsch schwören, die beteuern uns, ja, es wird keine Impfung kommen, im Leben nicht, das werden wir nicht machen, ja, und dann ist die Wahl rum und dann dauert es bloß ein, zwei Wochen oder keine Ahnung, wie lange das ging, ich weiß es nicht, so genau habe ich es jetzt nicht nachgeschaut. Ja, und plötzlich, ja, Impfung ist notwendig. Der Impfzwang ist notwendig. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele geimpft werden. Und dann wird es noch so verbrämt, als wenn man uns was Gutes damit tun würde, wenn wir uns impfen lassen. Oder gentherapieren lassen, müsste man ja eigentlich sagen. Es ist ja keine Impfung, es ist ja eine Gentherapie. Ja, und so belügt man uns von oben bis unten. Und ja, sagen wir, beschwört uns regelrecht, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten. Ja, sie ja, sind einfach ungerecht uns Menschen gegenüber. Ja, und ja, wann passiert sowas? Wenn Menschen einfach keine Gottesfurcht haben. Wenn Menschen ja, einfach Gott aus ihrem Leben ausklammern. Wenn Menschen hergehen und sagen, ich will mit diesem, ob das jetzt Gott oder keine Ahnung wie heißt, ich will mit dem nichts zu tun haben. So. Und wenn sie natürlich Gott ablehnen, dann lehnen sie natürlich auch die Maßstäbe, die dieser Gott setzt, ab. Das heißt, der moralische Verfall, der wird dadurch natürlich immer schlimmer, immer stärker, immer breit gefächerter. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn diese Menschen keine Skrupel haben, andere Menschen einfach über die Klinge springen zu lassen und die haben nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei. Im Gegenteil, die freuen sich noch dran, weil ja, sie unter Umständen ihr Vermögen möglicherweise noch vermehren. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wenn die Gottesfurcht einen Mensch verliert, dann geht der Mensch leichtfertig mit der Sünde um. Dann fällt es mir viel leichter, einfach Dinge ja, zu tun, die Gott nicht will. Und das betrifft jetzt nicht nur, möchte ich jetzt mal sagen, Menschen, die nicht an Gott glauben, für die Gott einfach irgendwas Nebulöses ist, wo sie gar nicht einordnen können, sondern Gericht betrifft auch uns. Als Gläubige. Wir werden genauso vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und zwar wird da in 1. Korinther 3, Vers 10 bis 17 drüber gesprochen. Und da heißt es, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Und da gibt es einen sehr, sehr zentralen Spruch, der ist so genial. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, es ist meine Grundlage. Jesus ist, sagen wir, das Fundament, auf dem ich stehe. Und dann, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder dann Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Und dann wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ist das nicht gewaltig? Ich habe die Wahl. Christus ist die Grundlage, das Fundament meines Lebens. Und dann kommt es darauf an, wie baue ich darauf? Bin ich bereit, auch gewisse, sagen wir, Opfer, wie die auch immer ausschauen, zu tun, um Gott zu gefallen? Oder ist es mir gleichgültig? Aber eins wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird ein sogenanntes Preisgericht geben, vor dem jeder Gläubige stehen wird. Und dann wird Gott beurteilen, was, wer, wann getan oder auch nicht getan hat. Oder mit welcher Herzenshaltung ich Dinge getan habe. Also das kann ja keiner von mir beurteilen. Ich kann jetzt, Stefan, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt noch so höre. Du stehst jetzt hier vorne und spielst Gitarre und so weiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schaut es da drinnen aus? Machst du das um jetzt da Ehre und Ruhm und ach ja toll, die Leute, die werden, jetzt habe ich so toll gespielt und ach, mir fliegen jetzt die Herzen zu. Du verstehst, dass ich es verstehst du, wie ich es meine? Ne? Ja. Oder gehst du her und sagst, nee, Gott hat mir da eine Gabe gegeben. Und ich will einfach die Gabe zur Ehre Gottes einsetzen. Und in dieser Art und Weise spielst du. Ich, wenn ich jetzt dich so sehe und höre, ich kann das nicht beurteilen. Ich schaue da nicht rein. Aber Jesus, er schaut rein. Und er wird sagen, wenn die Haltung, die mit der ich diese Dinge tue, die du tust, oder keine Ahnung, wer auch immer. Er weiß, mit welcher Haltung wir welche Dinge tun. Und er wird es dann auch entsprechend beurteilen, bewerten und belohnen. Und wenn diese Haltung einfach die ist, dass ich einfach Gott die Ehre damit geben will, ja, dann wird Gott das auch so werten und wird sagen, okay, in dem Fall hast du auf Gold gebaut oder auf Silber oder auf Edelsteine. Wenn das jetzt aber eigene Ruhmsucht und keine Ahnung was ist, ja, dann ist es halt Heu, Stroh, Stoppeln, Holz, ja. Und das wird einfach, wie man so sagt, das Feuer sagt, der wird es klären, wird es läutern. Das heißt, am Ende sagt Gott, wie das, was ich am Ende getan habe, wie ich das beurteilen kann. Das kann sein, ich stelle mich hierher und ich möchte einfach nur eure Zustimmung, eure Ehre haben. Und ach, wie toll hat er heute wieder gepredigt. Und das ist ja so großartig. So, wenn ich mit dieser Haltung hingehe, dann kann ich mir meinen Lohn, den mir Gott eigentlich zugedacht hat, schon, wie man so schön sagt, an die Backe schmieren. Dann ist der hinfällig, er ist weg. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, Jesus, ich möchte einfach, dass du mich jetzt heute Morgen gebrauchst, Menschen mit deinem Wort einfach zu ermutigen, zu erreichen, sie zurechtzuweisen, keine Ahnung, was auch immer, was Gott mit dem Wort Gottes vorhat, dann kann ich damit rechnen, dass Gott es auch entsprechend beurteilt. Es kann aber genauso gut sein, dass eine, was weiß ich, alte Frau oder irgendjemand, der mit ernsthaftem Herzen, weil er einfach viele Dinge gar nicht mehr machen kann, zu schwach ist, vielleicht auch nicht den Intellekt hat, gar nicht die Möglichkeit hat, so eine Predigt zum Beispiel zu halten, ja, aber betet daheim in seinem Kämmerchen und mit auf, ach, Jesus, ich möchte einfach, dass dein Reich gebaut ist, möchte und betet für verschiedene Leute, für verschiedene Dinge, dann kann das unter Umständen für diese Frau oder diesen Mann mehr Lohn bedeuten, als wenn ich heute Morgen hier stehe und euch eine Predigt halte. Aber das weiß keiner von uns. Am Ende, wie die Bibel hier sagt, wird das Feuer es klar machen. Wenn wir, sag ich mal, die Beurteilung Gottes kriegen, dann wissen wir am Ende, okay, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht. Okay, ja. Aber wir werden Gott mit Sicherheit nicht verurteilen und sagen, ja, da hast du jetzt irgendwas falsch gemacht. Wir werden, wenn Gottes Urteil spricht, genau wissen, okay, Gott, du hast recht. Du hast mich besser gekannt als ich mich selber. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, okay, ich muss dein Ergebnis, ich muss es einfach annehmen. Ich muss es annehmen, so wie es ist. Aber, und das möchte ich einfach auch sagen, all die Menschen, die natürlich nicht Jesus nachfolgen, die einfach ihrem eigenen Gutdünken hinterhergerannt sind und gedacht haben, ja, ich lebe mein Leben, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, die wird natürlich, wenn dieses tausendjährige Reich vorbei ist, ein ganz anderes Urteil treffen. Denn die werden genauso vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und es wird in Offenbarung 20, noch nicht ganz, aber gleich, wird da auch noch drauf eingegangen, aber die werden ja einfach beurteilt werden nach dem, und da steht dann drin, was in den Büchern steht. Also Offenbarung 20, 12 und 13. Da heißt es, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron Gottes stehen. Und Bücher wurden aufgeöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach den Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das, was ich hier tue, was du hier tust, hat eine Auswirkung. Und jeder von uns, egal wer, wird irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes stehen und Rechenschaft abgeben. Und Menschen, die Gott hier auf dieser Erde, denen Gott hier auf dieser Erde egal war, die werden auch nach dem, was in den Büchern steht. Das muss man sich mal vorstellen, was da für Informationen drin sein müssen. Im Grunde alles, was passiert ist, ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Das wird ja wahrscheinlich, die Bücher, die werden wahrscheinlich mehr, als was in diesem ganzen Raum hineingehen würden. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, Menschen von Adam an bis heute, ich weiß nicht, wie viele Milliarden das waren bisher. Und was jetzt auch noch kommen wird, es gibt ja noch ein paar, ich denke aber ein paar Jahre, die jetzt noch diese Erde existieren wird. Und es wird alles in Büchern erfasst sein. Es ist unglaublich. Und dann wird Gott diese Bücher auftun und wird sagen, schuldig, nicht schuldig. Schuldig, nicht schuldig. Und vor allem diejenigen, die, wie er hier sagt, im Buch des Lebens stehen, die werden in die Ewigkeit zu Gott gehen. Und alle anderen, heißt es dann noch weiter, werden in den See geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Kann man uns das vorstellen? Wenn wir uns bewusst machen, ja, dass Gottes Wort wahr ist, oder wenn wir uns heute auch bewusst machen, ja, wir kennen die Bibel, wir wissen, Gott hat unzählig viele Verheißungen gegeben. Schon allein die Verheißungen auf Jesus hin, das sind so viele, die im Alten Testament darauf hindeuten, hinweisen, dass Jesus als Messias kommt. Die alle in Erfüllung gegangen sind. Und daher, und dann auch quasi Maleachi jetzt hier sagt, ja, Gottes Gericht kommt. Aber wie gesagt, es kommt zeitverzögert. Mein Leben, das, was ich hier tue, hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Und wie großartig ist es, wenn ein Mensch sein Leben vor diesem lebendigen Gott in Ordnung gebracht hat. Sein Leben in Ordnung gebracht hat, seine Sünden vor Christus bekannt hat und einfach erfahren hat, dass dieser Jesus sein Leben neu gemacht hat. Ja? Und dann wissen kann, nicht nur vermuten kann, sondern wissen kann, mein Name steht in diesem Buch des Lebens. Und Jesus wird mich am Ende dieser Zeit beurteilen. Er wird meine Werke beurteilen. Und da kommt es nicht darauf an, wie ich die beurteile. Ich kann mein Leben vielleicht leben und sage, okay, es war doch ganz okay. Ob Gott es okay findet, das ist eine andere Sache. Aber wichtig ist, dass unsere Herzenshaltung, dass die stimmt, dass die Gott angenehm ist. Und dann wird Gott uns auch gut beurteilen. Und da werden wir auch einen Lohn kriegen. Und jeder wird nach seinen Werken, also beurteilt und belohnt. Wir gehen dann in die Ewigkeit zu Gott. Sprich, es wird dann dieses ganze Gebilde hier, wird in Schall und Rauch aufgehen. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wie wir es uns wahrscheinlich im Leben nicht vorstellen können. Aber es wird mit Sicherheit großartig sein. Und das ist einfach eine Perspektive, ja, die ja, einfach toll ist. Eine Perspektive, auf die wir zugehen können und die unser Herz einfach erfüllen soll mit großer Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber. Und da gibt es eine Stelle im Hebräerbrief, die lautet, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Und genau das will Gott. Wenn wir wissen, dass Gott, ja, dass er mein Herz berührt hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einfach das nicht zumache, verhärte und sage, nö, will ich nicht, sondern mich öffne dem, was Gott will und dann auch das mache, was er von mir erwartet. Danke. Amen.